Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 7. Februar. In der heutigen Sendung berichten wir über katastrophale Zustände verschiedener Art. Schimmel, enge Räume und zu wenig medizinische Unterstützung. Unhaltbare Lebensbedingungen herrschen in Zentren, wo Asylsuchende mit Nothilfe leben müssen. Dann?
Wenigen ist das wirklich so im historischen Bewusstsein, aber die Schweiz hat einmal versucht, eigene Atomkraftwerke zu entwickeln, hat ein Versuchsatomkraftwerk gebaut. Und dieses Versuchsatomkraftwerk ist in die Luft geflogen.
Vor ziemlich genau 40 Jahren ist das erste Schweizer Kernkraftwerk in die Luft geflogen. Nun behandelt das Kollektiv Nucleus dieses Stück Schweizer Technologiegeschichte in einer Theaterperformance. Und zum Schluss?
Scheiße, scheiße.
So scheiße ist das.
Scheiße.
Das ist scheiße.
In unserer Rubrik Zeitsprung wünschen wir Dieter Bohlen alles Gute zum 65. Geburtstag und hoffen, dass er nun endlich in Pension geht. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Gestern haben verschiedene Menschenrechtsorganisationen aus dem Asylbereich Zeugenberichte und Bilder aus einem Zentrum im solothurnischen Oberbuchsitten veröffentlicht. Die Bilder zeigen, dass sich die Wohnungen, in denen Asylsuchende untergebracht sind, zum Teil in einem sehr schlechten Zustand befinden. Es gibt Schimmel an den Wänden, Familien werden auf engstem Raum mit anderen zusammengepfercht, die medizinische Unterstützung ist mangelhaft. Betroffen sind vor allem Asylsuchende, die nur von der Nothilfe leben. Das heißt, es sind oft Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die aber aus irgendeinem Grund nicht in ihr Heimatland zurückreisen können. Michael Spahr hat sich über die Situation mit Françoise Kopf von der IGA SOS Rassism unterhalten.
Also das Problem ist der Zustand von der Wohnungen, aber das größte Problem noch ist die Art, wie die Leute da drin leben müssen, auch in andere Zentren. Also die Leute, die eben nur 7 Franken für den Grundbedarf bekommen, die via den einen Angestellten Zugang zum Arzt haben. Das ist problematisch, weil die nicht immer eigentlich erkennen, wie die Symptome wirklich sind. Es gab da auch Grenzfälle. Dann die Obligation, also zu leben in einem Zimmer mit 3 Familien zusammen, da ist die private Sphäre gar nicht mehr da. Es gibt Konflikte auf so engen Raum, stellen Sie sich vor, 9 Personen, in eine Wohnung. Wenn beide Kinder haben noch dazu, dann schreien sie meistens nicht gleichzeitig. Und die Küche ist besetzt von einer Familie, können sie da halt jetzt nicht essen, müssen sie sich anstellen. Also es ist einfach unvorstellbar.
Letzten November hat es gebrannt in einem Haus in Solothurn, wo Asylsuchende untergebracht waren. Es gab 7 Tote und danach gab es eine Medienberichterstattung über die unzumutbaren Zustände. Am Fernsehen wurden aber dann Bilder gezeigt von einer schönen, aufgeräumten Stube mit einem Fernseher. Das ist nicht genau das Bild, das Sie jetzt zeigen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist ganz einfach. Dieses Stockwerk, das Geschoss, wurde vor 6 Monaten komplett renoviert. Die Wände wurden sogar abgebaut für das große Wohnzimmer für die unbegleiteten Minderjährige. Die waren früher woanders und dann hat man das, was sie gesehen haben, für sie gemacht. Übrigens, dort hat es 2 Toiletten, eins für Damen und eins für Herren auch. Auch das große Wohnzimmer. Da ist allerdings eine Familie auch mit dem Rollstuhl, die waren vorher im 3. Stock, das hat man auch gehört oder gesehen. Allerdings ist das so, dass wir zum Kanton gehen mussten und Druck machen, damit der Herr mit der Tochter im Rollstuhl einfach doch im Erdgeschoss ausnahmsweise bleiben darf. Das wurde uns dann auch zugebilligt und deswegen sind sie unten.
Eigentlich ist es ziemlich offizielle Strategie der Migrationsbehörden unseres Landes, dass diese Art von Unterkünfte auch eine gewisse Abschreckung ausüben, die Leute dazu bringen, zurückzureisen in ihre Heimatländer. Gerade eben, wenn sie einen negativen Asylentscheid erhalten haben, funktioniert diese abschreckende Wirkung dann wirklich?
Meiner Meinung nach funktioniert sie nicht, weil wenn die Leute wirklich eine einigermaßen plausible Hoffnung hätten, dass sie in ihrem Herkunftsland weder gefoltert noch die Rede, weil zum Beispiel es gibt auch viele Familienprobleme, also sagen wir mafiöse Familien, die von wem die Leute fliehen, dann es ist eigentlich nicht bewährt. Für die Einzelmenschen ist das Problem etwas anders als für die Familien. Sie tauchen öfter mal also unter irgendwo, gehen in andere Länder oder aber auch in der Schweiz. Es gibt schon, dass wir Leute wiedersehen nach 6 Monaten, die wir lange nicht mehr gesehen hatten, die dann doch wieder in Oberbuchsitten oder Ballenberg oder so kommen wollen, weil sie einfach mal nicht mehr als Illegale da so leben können.
Soweit Françoise Kopf von der IGA SOS Rassism. Sie und ihre Mitstreiterinnen fordern, dass die unmenschliche Nothilferegelung im Asylwesen abgeschafft wird. Mehr Hintergründe zu dieser Forderung gibt's morgen Freitag im Rabe Info. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Die Sicherheitspolitische Kommission des Grossen Rates will nicht, dass die Nationalität von StraftäterInnen zwingend genannt wird. Das Parlament hatte vor 3 Jahren einen entsprechenden Vorstoß an den Regierungsrat überwiesen. Ein Gutachten kam nun zum Schluss, dass der Grosse Rat nicht befugt sei, die Informationspraxis der Staatsanwaltschaft gesetzlich zu regeln. Bis anhin wird dem Kanton Bern die Nationalität nur bei einem Tötungsdelikt genannt oder wenn die Herkunft der Täterin, des Täters bei den verübten Delikten eine Rolle spielt. Die Sicherheitspolitische Kommission empfiehlt nun dem Grossen Rat, den Vorstoß abzuschreiben. Das neue Bundesgesetz über die Steuerreform kommt vors Volk. Das Referendum dazu ist zustande gekommen. Die Steuerreform ist eine Neuauflage der Unternehmenssteuerreform 3, die vor 2 Jahren beim Volk gescheitert ist. Auch die Neuauflage will die Steuerprivilegien für Statusgesellschaften abschaffen. Sämtliche Firmen würden dadurch von weiteren Steuererleichterungen profitieren. Um die Zustimmung der Linken zu gewinnen, hat das Parlament die Steuerreform mit einer Zusatzfinanzierung für die AHV verknüpft. Trotzdem steht die Vorlage unter Druck. Zwar unterstützt die SP den Deal, Linke und Grüne hatten aber das Referendum ergriffen. Ebenfalls vors Volk kommt das verschärfte Waffengesetz. Das Referendum von SVP und Schießverbänden ist zustande gekommen. Beim neuen Gesetz handelt es sich um eine Anpassung an die schärferen Bestimmungen der EU, wo die Schweiz als Schengen-Staat eigentlich mitziehen müsste. Über beide Vorlagen stimmen wir am 19. Mai ab. Die Weltwetterorganisation WMO veröffentlichte gestern einen Bericht, laut welchem die letzten 4 Jahre die heißesten seit Beginn der weltweiten Aufzeichnungen seien. Die Unterorganisation der UNO spricht von einem, Zitat, klaren Anzeichen für den anhaltenden langfristigen Klimawandel. Die WMO erklärt, die hohen Temperaturen würden beitragen zu extremen Wetterereignissen wie Stürmen, Dürren und Überschwemmungen. Und damit noch zum Wetter bei uns. Morgen Freitag gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken. Das Thermometer steigt auf bis zu 7 Grad. Am Wochenende dann teils sonnig, teils bewölkt. Es könnte ab und zu regnen bei Temperaturen um die 10 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es ist das Markenzeichen des Theaterkollektivs Nucleus. Nucleus knöpft sich gerne Themen vor, deren poetisches Potenzial vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Themen aus der Welt der Technik und Wissenschaft. In seinem aktuellen Stück Kernschmelze verhandeln das Kollektiv rund um André Perl und Rodrigo Cortés Guadarrama ein Stück Schweizer Technikgeschichte. Dabei wird auch eine beinahe vergessene Katastrophe ins Scheinwerferlicht gezerrt. André Perl, der Dramaturg des Nucleus-Kollektivs, erklärt.
Es ist die Kernschmelze von Luçon im Kanton Waadt. wenigen ist das wirklich so im historischen Bewusstsein, aber die Schweiz hat einmal versucht, eigene Atomkraftwerke zu entwickeln, hat ein Versuchsatomkraftwerk gebaut. Und dieses Versuchsatomkraftwerk ist in die Luft geflogen, vor 50 Jahren, ziemlich genau am 21. Januar 1969.
Nimm uns doch mit in dieses Jahr 1969. Warum wollte denn die Schweiz damals unbedingt ein Atomkraftwerk bauen?
Eigentlich schon ziemlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat man darüber nachgedacht, wie man diese zerstörerische Kraft, die man damals mit den Bombenabwürfen über Nagasaki und Hiroshima kennengelernt hat, friedlich nutzen könnte, wie man sie zivil nutzen könnte, und hat dann zunächst im Eidgenössischen Militärdepartement ein Nuklearprogramm entwickelt, das aber theoretisch blieb, weil man kein Uran fand auf dem Weltmarkt. Ja, und dann stieg dann immer mehr auch die Industrie ein, weil sie sich schon gedacht haben, dass mit diesen Ölkraftwerken, das ist nicht so populär in der Bevölkerung, wir brauchen eine Alternative. Es war damals die umweltfreundliche Alternative.
Und warum flog das Ding denn in die Luft?
Letztlich haben sich die Schweizer Ingenieure ein wenig überschätzt. Sie wollten eine Technologie entwickeln, unabhängig von amerikanischer Technologie. Und sie waren unter ziemlichem Zeitdruck, weil die Kaverne, das Versuchsatomkraftwerk wurde unterirdisch gebaut, diese Kaverne, das hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen, diese zu entwickeln. Die Elektrizitätswerke, die möglichen späteren Kunden für Atomkraftwerke, die haben die Geduld verloren, haben gesagt, wir kaufen uns die Schlüssel fertig im Ausland. Und da kamen die Entwickler plötzlich unter starken Zugzwang. Der Bund hat zu leichtfertig wahrscheinlich grünes Licht gegeben, dann nach der Testphase, obwohl es dort auch immer wieder Probleme gab.
Lüssow ist ein Stück Technikgeschichte, wenn man so will. Technik ist jetzt nicht bekannt für großes poetisches Potenzial. Warum denn gerade dieses Ereignis auf der Bühne umsetzen?
Ja, vielleicht ticken wir ein wenig anders. Wir haben ein Faible für einerseits für Technikgeschichte und andererseits auch ein bisschen für die Ästhetik der Technologie. Rodrigo Cortes Guadarrama, unser Bühnenbildner, hat schon sozusagen im Vorgängerstück experimentiert mit einer Katastrophe. Er war in Japan während des großen Seebebens und dann des Reaktorunglücks in Fukushima. Und wir haben schon zu diesem Ereignis eine Performance auf die Bühne gebracht. Und das ist ein bisschen unser gemeinsames Interesse, hinter diesen technischen Daten und Entwicklungen ein Stück Poesie zu finden.
Was ist denn das Poetische an einer Kernschmelze?
Sozusagen die Energie, die dahinter steckt, ist faszinierend. Die unglaubliche Zerstörungskraft, die dahinter steckt. Und zugleich eben die ganz große Hoffnung, vielleicht auch ein wenig die Naivität, die mit dieser Entwicklung verbunden war, dieses Gefühl zur Avantgarde zu gehören, das die Ingenieure hatte, und auch ein bisschen so diese Selbstüberschätzung. Und da finden wir, das ist gar nicht so weit weg eigentlich vom Künstlerischen.
Mit welchen Mitteln wird denn diese Kernschmelze oder diese Thematik auf der Bühne umgesetzt, damit es nicht zu einer Physikstunde verkommt?
Wir nehmen uns die Idee des Experiments zu Herzen und haben sehr viel ausprobiert in unserer Probephase. Das Ganze hat einen eher installativen, performativen Ansatz. Es ist nicht klassisches Drama. Damit man aber nicht völlig allein gelassen wird mit den Bildern und mit den Maschinen, die wir auf die Bühne stellen, die an und für sich ihre, ich behaupte jetzt mal, eine poetische Kraft entwickeln, damit man aber noch ein bisschen etwas von der Geschichte mitbekommt, wird das begleitet von einer relativ secken Narration, die wirklich ziemlich trocken die Fakten erzählt.
Also mich würde natürlich schon die Versuchsreihe interessieren. Mit was für Materialien wird denn da experimentiert?
Also, wir haben ganz viel Tape auf der Bühne. Wir machen unseren eigenen magnetischen Schleim. Wir haben Ping-Pong-Maschinen und ganz wichtig, wir haben aus unserem Reaktor ein Instrument gemacht, das von einer Musikerin bedient wird. Da darf man drauf gespannt sein, wie das dann klingt.
Das sagt André Perl, er ist Dramaturg beim Nukleus-Kollektiv. Das Stück Kernschmelze wird heute und morgen Abend in Doscho der Reitschule gezeigt, jeweils um 20.30 Uhr. Von der Nuklearkatastrophe gehen wir gleich weiter zur nächsten Unannehmlichkeit. Erst hören wir aber noch gute Musik, passend zum Thema. Hier sind Depeche Mode mit 2-Minute Warning. Info. Zeitsprung. Heute, genau vor 65 Jahren, wurde ein Junge geboren, hoch oben in Ostfriesland. Er ist Dieter und sollte gut ein Vierteljahrhundert später zu einem der erfolgreichsten Popmusikproduzenten Deutschlands werden. Dieter Bohlen, auch Teil des Musikduos Modern Talking, hat mit seiner Musik über 100 Millionen Euro Vermögen angehäuft. Doch statt frühzeitig in Rente zu gehen, belästigt er trotz erreichtem Rentenalter weiterhin die Weltöffentlichkeit. Im Moment als Jurymitglied der RTL-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar. In unserer monatlichen Rubrik Zeitsprung schauen wir jeweils auf ein historisches Ereignis zurück. Heute ist Inforedaktor Michael Spahr an der Reihe. Er hat sich die Zeit zwischen dem 7. Februar 1954 und 2019 vorgeknöpft.
Scheiße.
Genau das habe ich mir gedacht, irgendwann mal in den 80er Jahren, und habe dann mit einem dicken Leuchtstift den 7. Februar 2019 in meinem Mehrjahreskalender angestrichen. Mehr dazu gleich. Eigentlich waren die 80er Jahre ja gar nicht so schlecht. Musikalisch gesehen kam ja einiges aus Deutschland, das bis heute mein Herz höher springen lässt. Leider kam dann der Backlash, wie auf den liberalen Barack Obama, der faschistoide Donald Trump folgte auf die wunderbare neue deutsche Welle dies. Und dann noch dies. Und noch dies. Sherry, Sherry Lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Modern Talking. Die komplette Verblödung der Popmusik. Immer der gleiche Beat, ein süßes Melodiechen dazu. Eine nicht minder süße Stimme darüber. Dann zwei süß grinsende Männer mit süßen Frisuren in der ZDF-Hitparade.
Das ist scheiße.
Das war das Produkt von Dieter Bohlen. Der Schlagermusikproduzent hatte jahrelang versucht, seinem Schlagersängerkollegen Thomas Anders eine Musik auf den Leib zu schreiben, mit der er die Hitparade stürmen sollte. Es lief komplett schief, bis zu dem Moment, als er beschloss, Anders die Texte in Englisch singen zu lassen. Modern Talking ging durchs Dach.
Jetzt wird nochmal gefeiert. Das wird gefeiert. Die, die diese Schallplatte bekommen, die waren in England erfolgreich. Nicht nur in England, in Dänemark, in Schweden. Sie sind europaweit Nummer 1 gewesen. In Deutschland 6 Wochen Nummer 1. 500.000 Mal verkauft. Mittlerweile noch ein bisschen mehr. Modern Talking! Thomas Anders und Dieter Bohlen.
Ich recherchierte, wie lange es noch dauern würde, bis Dieter Bohlen in Rente geschickt wird. Spätestens dann würde das Grauen ein Ende finden. Laut der Bravo, damals gab es ja Wikipedia noch nicht, geschweige denn Internet für alle. Also laut der Bravo erfuhr ich, dass Dieter Bohlen am 7. Februar 1954 das Licht der Welt erblickt hatte. Bei Rentenalter 65, also spätestens am 7. Februar 2019, würde er die Bühne des Showbusiness verlassen. Insgeheim hoffte ich natürlich, es würde schneller gehen. Er versprach oft, ich lasse es sein, das gab mir wieder neuen Mut, und ich bildete mir ein, nun nimmt er endlich seinen Hut. Doch immer wieder fing er zu singen an, da ist keiner, der ihn halten kann, er ging immer weiter nach oben, selbst meine Freundin rief, was für ein toller Mann. So dichteten die Punkrocker von den Goldenen Zitronen und veröffentlichten im Jahr 1987 das Lied am Tag, als Thomas Anders starb. Allerdings, es blieb Wunschdenken. Weder Thomas Anders noch sein Komplize Dieter Bohlen starben. Immerhin zerstritten sich die beiden in diesem Jahr und Modern Talking löste sich auf. Still blieb Dieter Bohlen leider jedoch nicht.
Wenn man sich auf andere Leute verlässt, dann ist man echt verlassen, denn die machen eigentlich nur Müll, weil es, glaube ich, also in keiner Branche so viele Idioten gibt wie in der Musikbranche.
Das sagte Dieter Bohlen in einem Interview in der Sendung Musikszene 1988. Und da zeigte sich deutlich, hinter dem schmalzigen Popstar mit geföhnter blonder Mähne steckt ein asozialer Egomane, der vor allem an sich und niemand anderen glaubt. Lange vorbei die Zeit, als er sich noch bei den linken Jusos engagierte. In einer Biografie erzählte Dieter Bohlen später, er sei als Jugendlicher nur ein Linker gewesen, um bei seinen linken Lehrern bessere Noten zu erhalten. Denn als Sohn eines Baulöwen sei er damals bei denen nicht so gut angekommen. Inzwischen aber verachte er linkes Denken wieder. Kein Wunder, hielt er nichts von der Hafenstraße in Hamburg, wo damals in den späten 80ern Hunderte gemeinsam eine Häuserzeile besetzten, um sie der Spekulation der Baulöwen zu entziehen und um neue Lebensformen auszuprobieren.
Ich meine, Hafenstraße und sowas tut mir schon weh, weil das ist ein hartes Thema irgendwie, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ich sehr, sehr hart arbeite. Und ich meine, wenn andere dann quasi nur so wirklich Sachbeschädigung oder Sachen kaputt schlagen und so, nie Steuern zahlen oder einfach nichts machen und einfach Leute eben gibt, die dafür sich abrackern oder so. Und eigentlich finde ich das nicht okay. Ne?
Dieter Bohlen blieb der Welt erhalten. Nicht zuletzt auch als millionenscheffelnden Produzenten von weiteren schmalzigen Titeln, wie zum Beispiel dem Tatort-Song Midnight Lady, den Bohlen für den Schnulzensänger Chris Norman geschrieben hatte und der mich und andere Leidensgenossinnen wochenlang am Radio verfolgte. Damals gab es leider noch kein Radio Rabe. Midnight Lady, love takes time. Midnight Lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady. Nach dem Jahr 2000 keimte bei mir Hoffnung auf. Das Internet wurde zum neuen Medium. Das traditionelle Fernsehen, also dieser schwere Kasten, der im letzten Jahrhundert in jedem Wohnzimmer stand, schien am Ende. Und Dieter Bohlen, ein Star eben dieses Fernsehens, würde vielleicht für ewig aus dem großen Medienzirkus verschwunden sein. Denkste.
Ja, jeder Mann hat einen Steifen, aber nicht jeder spielt im Porno mit.
Das Medium Fernsehen rettete sich gegenüber der wachsenden Konkurrenz namens Internet, indem es seine ganze Energie darauf verschwendete, die totale Verblödung zu produzieren, insbesondere in Form sogenannter Casting-Shows. Und wer saß in der Jury der hierzulande wohl berühmtesten Castingshow «Deutschland sucht den Superstar»? Dieter Bohlen. Jetzt nicht mehr als Popstar, sondern als Arschloch vom Dienst mit dem Auftrag, die Hoffnung von angehenden Jungpopstars so schnell wie möglich kaputt zu machen.
Normalerweise sagt man zu den Kandidaten immer, komm, gib nicht auf oder so. Aber bei dir würde ich da echt eine Ausnahme machen. Also ich würde an deiner Stelle echt aufgeben. Ja, nee, deshalb haben irgendwelche Leute Drogen erfunden, um sowas auszuhalten.
Ein zweites Lied, oder?
Nee, nee. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Der Eimer. Kann ich das irgendwie noch verhindern, dass du Musiklehrer wirst? Gut, dann ciao.
Dieter Bohlen wurde zum Aushängeschild des unwürdig sterbenden Mediums Fernsehen und hatte dabei einen nie dagewesenen Erfolg. Übrigens ist er nicht der Einzige, der als längst totgeglaubter als Star einer Castingshow am Fernsehen ein grandioses Comeback feierte.
The problem is that Bradford made an impulsive decision. A stupid, impulsive, life-threatening decision that frankly, if you were running a company and made that kind of a decision, you destroy that company instantaneously. Bradford, you're fired.
Oh my God. Heute, am 7. Februar 2019, hat Dieter Bohlen eigentlich das Rentenalter erreicht. Eigentlich, leider nur. Denn Deutschland erhöht das Rentenalter im Moment schrittweise auf 67 Jahre. In Rente darf Bohlen erst in 8 Monaten gehen. Groß ist meine Hoffnung, dass er wenigstens diese Gelegenheit beim Schopf packt und sich definitiv verabschiedet. Ebenso groß ist jedoch die Befürchtung, dass er das nicht tut. Wer weiß, Deutschland sucht ja eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler. Eine erfolgreiche Castingshow reicht ja, um hohe politische Ämter zu erreichen. Mir schwant Böses.
Scheiße, Scheiße.
Das ist so scheiße, das.
Scheiße.
Das ist scheiße.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, den 7. Februar. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Gisela Feutz und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, seid ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.